Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de.
90 Plus On Air, die La Liga-Analyse hier auf meinsportpodcast.de. Wir begrüßen euch zum 21. Spieltag. Wir, das sind meine Wenigkeit Malte Asmus und natürlich unser Spanien-Experte von 90 Plus, Christoph Albers. Hallo Christoph.
Moin Malte.
Christoph, wir widmen uns heute natürlich dem Spitzenkampf, da kommen wir nicht dran vorbei in La Liga, aber wir haben auch einen Fokus auf dem Abstiegskampf, ohne schon zu viel verraten zu wollen. Da hat sich ein bisschen was getan, vor allen Dingen ist der immer noch eine Wundertüte.
Ja, absolut. Das ist wirklich schön dieses Jahr. Es ist immens spannend, es ist richtig eng und da macht La Liga richtig viel Spaß. Oben ist es ja in gewisser Hinsicht auch schon ein bisschen eindeutig. Von daher können wir uns heute, glaube ich, auch mal darauf konzentrieren.
Und das machen wir natürlich auch, allerdings erst im zweiten Teil der Sendung. Wir gehen chronologisch vor, gucken erstmal in diesen nicht ganz so spannenden Kampf um die Spitze der Tabelle in La Liga. Und da gucken wir natürlich zunächst zum Spitzenreiter zu. Barcelona, die waren in Girona zu Gast, verabschiedeten sich mit einem 2:0-Sieg, so weit, so wenig aufregend, aber für Lionel Messi war es ein ganz besonderes Spiel. Der hat nämlich jetzt im 27. Stadion seiner Karriere in Spanien getroffen, also mittlerweile hat er sie, glaube ich, fast alle durch, oder?
Ja, aber wenn man so durchgeht, die Spiele, man kann sich, glaube ich, auch kaum daran erinnern, dass Messi mal gegen Gegner nicht getroffen hätte. Der Junge ist einfach wahnsinnig gut, spielt wieder eine Saison, wo man eigentlich nur mit der Zunge schnalzen kann. Und das Tor war auch wieder herausragend. Endlich auch mal wieder ein Lupfer. Viele Barca-Fans hatten es ein bisschen vermisst. Dieser Trademark-Messi-Lupfer. Aber dieses Mal hat das sehr, sehr gut gemacht. Ja, insgesamt würde ich sagen, wieder ein relativ runder Auftritt vom FC Barcelona, ohne jetzt großartig zu glänzen. Aber auch gegen sehr, sehr starkes Girona, was mir gut gefallen hat. Die haben auch mal mutig gespielt, haben sich getraut zu pressen. Haben auch da taktisch sehr interessant gespielt in einem 5-2-1-2-System, was im Prinzip auch darauf ausgerichtet war, Barcelona hoch zu pressen und gleichzeitig gerade die Anspielstation Busquets im Mittelfeld zu isolieren, um da das Spiel, den Spielaufbau von Barcelona zu behindern. Das hat teilweise ganz gut funktioniert, aber Barcelona ist natürlich dann auch technisch so gut, dass sie es trotzdem auflösen können. Und so haben sie es auch das eine oder andere Mal geschafft, dann einfach die hochstehende Abwehr zu überspielen und dann den Platz im Rücken der Abwehr zu finden. Coutinho konnte es beispielsweise nicht nutzen, aber Messi lässt sich dann nicht zweimal bitten. Und dann war es auch noch Nelson Semedo, der ein Tor gemacht hat, wobei das dann eher ein bisschen glücklich war und nicht so stark herausgespielt.
Der 8. Ligasieg in Folge, das muss man auch nochmal hervorheben, das hat es unter dem Trainer, unter Valverde, auch noch nicht gegeben. Ist ein neuer Rekord.
Ja, ich habe es auch gerade erst gelesen, hat mich ein bisschen gewundert, gerade wenn man die letzte Saison von Barcelona in der Liga sich nochmal so vor Augen führt, wo sie ja letztendlich dann erst ganz kurz vor Ende gegen Levante das erste Spiel verloren haben. Aber da hatten sie immer mal wieder ein Unentschieden drin und jetzt haben sie gerade mal eine sehr, sehr gute Phase und schaffen es endlich auch mal, sich dann ein bisschen abzusetzen. Vor dem Hintergrund, dass die Champions-League-Spiele ja bald wieder anlaufen, ist es, glaube ich, auch ziemlich wichtig für Barcelona, dass sie da sich einen kleinen Vorsprung erarbeiten und diesen auch halten, damit sie dann auch da ein bisschen durchrotieren können, ohne immer in der Liga auch Vollgas geben zu müssen.
49 Punkte haben sie jetzt auf der Habenseite, stehen damit natürlich klar an der Spitze der Tabelle. 5 Punkte vor Atletico Madrid, die haben an diesem Wochenende allerdings auch gewonnen, sich mit 2:0 zu Hause gegen Getafe durchgesetzt. Saúl Ñíguez, der hat das zweite Tor gemacht, nachdem Antoine Griezmann in der 27. Minute schon das 1:0 erzielt hatte. Also vor der Pause war im Grunde alles klar in diesem Spiel. Und was man auch noch dazu sagen muss, hinten raus, da hat sich dann Getafe selbst noch geschwächt. 2 gelb-rote Karten gesehen und das Spiel dann am Ende nur mit 9 Mann zu Ende gebracht. Also Atletico auf Platz 2 der Tabelle. Dritter, da steht Real Madrid mit 39 Punkten. Also 10 Punkte weniger als der große Erzrivale aus Barcelona, aber den kleinen Erzrivalen aus Barcelona, das kleine Team aus Barcelona, Espanyol, das haben sie zumindest geschlagen. 4-2 hat Real auswärts gewonnen bei Espanyol.
Ja, das durfte man auch so im Vorfeld erwarten. Espanyol hat ja gut angefangen in der Saison, hat zuletzt ein bisschen nachgelassen und auch in diesem Spiel waren sie klar unterlegen und der Sieg geht auch in der Höhe mit 4-2 auf jeden Fall in Ordnung. Real Madrid hatte natürlich auch gleich am Anfang mit dem frühen 1-0 durch Benzema einen entsprechenden Brustlöser. Ramos hat schnell nachgelegt. Das hat eine gewisse Sicherheit gegeben, oder sollte man zumindest meinen. Espanyol ist ja relativ schnell wieder zurückgekommen und war auch drauf und dran, den auszugleichen. Aber das 3-1 durch Benzema ganz kurz vor der Pause war dann der Schlüssel. Damit war das Spiel dann auch gewissermaßen gelaufen. Am Anfang der zweiten Hälfte hat Real Madrid das dann auch ganz routiniert gespielt, haben auf 4-1 erhöht, wo ich auf jeden Fall nochmal das Tor von Bale herausheben möchte. Grandios gemacht, tolle Ballkontrolle, wirklich herausragend. Die rote Karte von Varane danach war ein bisschen ärgerlich. Er wollte sogar noch wegbleiben, glaube ich, konnte sich dann aber nicht auflösen. Rote Karte war richtig, aber es ist natürlich extrem ärgerlich, dass er jetzt dann gesperrt fehlen wird. Und das gerade bei einem Spielstand von 4-1, da hätte er sich sicherlich auch mehr gefreut, wenn das 2-4 gefallen wäre, anstatt dass er vom Platz geflogen wäre. Aber nun gut, das 2-4 ist dann auch noch gefallen durch ein wahnsinnig schönes Tor von Rosales. Aber letztendlich muss man sagen, alles in allem doch ungefährdeter Sieg von Real Madrid, ohne jetzt großartig zu glänzen, mit alten bekannten Problemen. Aber immerhin 3 Punkte und das zählt letztendlich auch. Ich glaube, mehr als Qualifikation für die Champions League ist in dieser Saison auch einfach nicht drin und da sind sie auf einem guten Weg. Und da ist das 4-2 dann auf jeden Fall ein guter Schritt. Was ich aber nochmal ansprechen wollte an dieser Stelle ist, dass mir Thibaut Courtois derzeit überhaupt nicht gefällt. Wieder beim ersten Tor von Espanyol nicht gut ausgesehen, zu viel spekuliert, zu früh runtergegangen. Ich bin der Meinung, da müsste er besser aussehen. Da hat mich zuletzt Keylor Navas eigentlich mehr überzeugt.
Real Madrid also auf Platz 3, 39 Punkte, 5 Punkte hinter Atletico und 3 Punkte vor Sevilla. Für Real 3 Siege in Folge, das ist ja schon mal was. Für Sevilla, da drohten 3 Niederlagen in Folge. Die hatten ja verloren in den letzten Wochen bei Athletic Bilbao mit 0-2 und sie haben gegen Real eben in der Vorwoche mit 0-2 verloren und jetzt trafen sie auf Levante, aber da haben sie sich den Frust so ein bisschen von der Seele schießen können. 5-0 hieß es am Ende für Sevilla, obwohl das Ergebnis vielleicht auch ein bisschen hoch ausgefallen ist.
Ja, also die erste Halbzeit war relativ ausgeglichen, da hat Levante auch sich durchaus Chancen herausspielen können. In der Offensive sind sie auch durchaus stark. Und da musste man auch nicht unbedingt annehmen, dass das ganze Spiel dann noch 5-0 ausgeht. Und es ging ja auch mit 0-0 in die Pause. Aber in der zweiten Hälfte haben sie sich ganz schön aufgelöst, haben mal wieder ihr altbekanntes Problem in der Defensive gezeigt, total offen, keinen Zugriff mehr bekommen und dann haben sie sich irgendwann auch aufgegeben. 5-0 ist natürlich auch heftig. 2 Elfmeter hinten raus noch verursacht. Und das ist dann auch ziemlich dämlich, muss man einfach sagen. Mit 40 Gegentoren sind sie jetzt auch die Schießbude der Liga, haben sogar mehr Gegentore kassiert als der Tabellenletzte von Huesca. Das spricht schon eine deutliche Sprache. Und wenn du dann mit 32 selbstgeschossenen Toren nicht besser dastehst, als sie es tun, dann ist das schon ein Problem. Aber, und das kann man ja auch mal positiv sehen, wenn Levante spielt, gibt es immer Spektakel. Und dieses Mal haben sich die Fans von Sevilla sicherlich drüber gefreut. Da ging es dann auch ordentlich zur Sache. Sarabia, André Silva, Ben Yedder, aber auch ein gut aufgelegter Franco Vazquez haben da gespielt wie nichts Gutes und haben sich dann eben entsprechend auch die 5 Tore rausgespielt. Das war gut anzusehen in der zweiten Hälfte und macht ihnen natürlich auch Mut, war für sie auch ein wichtiger Sieg, um dann eben auch selbst den Champions League Platz 4 erstmal abzusichern und sich ein bisschen von Alavés abzusetzen. Und das dürfte auch Mut machen für das Rückspiel in der Copa del Rey gegen Barcelona. Und dann sieht das für Sevilla momentan auch ziemlich gut aus.
36 Punkte, Platz 4, 4 Punkte vor Alavés. Und die haben an diesem Wochenende nicht punkten können. Und warum nicht und wo sie nicht haben punkten können, das erfahrt ihr gleich nach einer kurzen Pause hier bei 90 Plus und R auf meinsportpodcast.de, wenn wir die La Liga-Analyse weiter betreiben.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
La Liga-Analyse auf 90 Plus on Air hier auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und Christoph Albers. Christoph, und wir schaffen jetzt den Spagat zwischen Spitze und Abstiegskampf, denn wir gucken auf das Duell zwischen Alaves und Rayo Vallecano. Für Alaves ging es in diesem Spiel darum, dran zu bleiben an Sevilla. Die stehen ja mit 36 Punkten auf Platz 4. Alaves liegt mit 32 Punkten dahinter vor diesem Spieltag und auch nach diesem Spieltag, denn sie haben es nicht geschafft, die eigentlich ja als sicher geglaubten Punkte zu Hause gegen Rayo Vallecano einzufahren, sondern sie haben mit 0:1 gegen Rayo verloren. Und für Rayo war es ja letztlich ein Bloßlöser, denn die stehen jetzt erstmals auf einem Nicht-Abstiegsplatz seit dem 6. Spieltag. Also ein Spiel, was vorne wie hinten so eine kleine, keine Vorentscheidung, aber immerhin so ein Fingerzeig gegeben hat.
Ja, für Rayo ein wirklich bemerkenswerter Sieg. Es ist jetzt schon der 4. Sieg im 5. Spiel. Ein Unentschieden kommt dazu. Also in den letzten 5 Spieltagen haben sie da richtig Boden gut gemacht und haben sich ja vom ziemlich sicher geglaubten Absteiger auf den Nichtabstiegsplatz gekämpft. Und das verdient auf jeden Fall große Anerkennung. Sie haben es geschafft, die Defensive deutlich zu stabilisieren. Da verteidigen sie wirklich leidenschaftlich und das Kollektiv rund um Abdoulaye Bah, der da hinten den Laden dicht hält, funktioniert auch immer besser. Und vorne muss man das einfach auch so ein Stück weit auf Raúl de Tomás zurückführen, der auch schon wieder das Tor des Tages erzielte und mit 9 Toren in seinen 18 Spielen wirklich auch eine gute Quote zeigt. Schon in der Vorsaison war mit 24 Saisontoren auf jeden Fall einer der wesentlichen Schlüssel zum Aufstieg und seine aufsteigende Form ist auf jeden Fall ein wesentlicher Grund, warum auch das ganze Team von Rayo deutlich besser dasteht. Dazu kommt noch ein sehr starker Luis Advíncula, der auf seiner rechten Seite für viel Druck sorgt. Und da sieht es dann schon deutlich besser aus. Also da ist auch Rayo dann, was die spielerische Qualität angeht, auch auf jeden Fall erstligatauglich. Natürlich kommt dann hier und da auch das Quäntchen Glück dazu, was es denn eben auch braucht. Und das erklärt sich sicherlich auch durch das gestiegene Selbstvertrauen, was man dann eben durch die Erfolgsserie hat. Aber da hat sich Rayo das wirklich redlich verdient. Und auch der Sieg war letztendlich verdient, weil sie gerade in der ersten Halbzeit deutlich zwingender waren, sich deutlich mehr Chancen herausgespielt haben. Und Alaves dann zu früh, zu spät richtig ins Spiel gefunden hat und sich dann auch schwer tat, Chancen herauszuspielen. Und da zeigt sich dann an gewissen Stellen auch einfach, dass Alaves eben nicht zu diesen etablierten Top-Teams gehört, die sich dann eben auch spielerische Lösungen immer wieder einfallen lassen. Da ist es dann ein bisschen limitiert, dass sie dann eben über Standards und hohe Bälle eher zu Chancen kommen. Und das kann dann eben ein Team wie Rayo auch an guten Tagen einfach verteidigen.
Und für Rayo Vallecano, da gilt eben auch 4 Siege aus den letzten 5 Spielen. Das ist natürlich dann wirklich schon eine Hausnummer. Und für Alaves war es jetzt schon die 2. Niederlage in Folge. Die hatten ja in der Vorwoche gegen Getafe verloren, die jetzt wiederum an diesem Wochenende, wir haben es eben ja schon erwähnt, mit 0:2 gegen Atletico Madrid unterlegen waren. Entsprechend dann auf Platz 6 erstmal auf der Stelle treten, aber eben den Abstand zu Platz 5 auch nicht haben anwachsen sehen. Auf Platz 7, da steht Valencia, 29 Punkte. Und die hatten es in dieser Woche mit Villarreal zu tun, einem Team, was in der Abstiegszone steht. Valencia gewann mit 3:0 und für Villarreal war es wieder eine Niederlage, die 9. insgesamt in dieser Saison.
Ja, Villarreal ist ein gewisses Rätsel, muss man einfach mal sagen. Ich habe sie vor der Saison eigentlich relativ gut gesehen, habe sie auch relativ weit oben erwartet. Aber wie es dann manchmal so ist, und das war vor ein paar Jahren, als sie das erste Mal abgestiegen sind, ja auch schon so, da passt dann ein bisschen was nicht zusammen und dann können sie aus ihrer spielerisch eigentlich sehr guten Anlage kein Kapital schlagen. Da fehlt es dann ganz vorne einfach an Effektivität und dann steht man da. Bezeichnet war auch, dass zum Beispiel im 2:0 von Cheryshev Iborra mit einem Riesenpatzer für verantwortlich ist dafür, dass das Gegentor gefallen ist. Oder auch Cazorla, Hanebüchen einen Ballverlust hatte vor dem eigenen 16er per Hakenpass. Also dass auch solche erfahrenen Spieler dann, wenn es drauf ankommt, versagen und sich solche Fehler leisten, die einfach nicht passieren würden, wenn es gut laufen würde. Da liegen die Nerven ein Stück weit schon echt blank. Das kann man schon so attestieren. Und das ist eigentlich ja ziemlich merkwürdig, weil es immer wieder, wenn man ein Spiel von denen sieht, der Ball läuft eigentlich gut, sie haben gutes Positionsspiel, die Substanz ist auf jeden Fall vorhanden, um guten Fußball zu spielen, aber da kommen eben solche Fehler hinten und die mangelnde Durchschlagskraft vorne, was auch vielleicht was mit dem Abgang von Bakambu im letzten Winter zu tun hat. Und da fehlt es dann einfach an so kleinen Dingen, die dann eben aber einen großen Effekt haben. Und deshalb steht Villarreal jetzt auf dem Abstiegsplatz. Und ja, Valencia auf der anderen Seite nutzt dann ihre Chancen auch aus und stabilisieren sich dann. Und da ist gerade einfach der Unterschied zwischen diesen beiden Teams.
Zwei Punkte sind es für Valencia jetzt nur noch auf den Playoff-Platz um die Europa League. Also da kann natürlich noch was gehen für Valencia. Für Villarreal, da entschwindet das rettende Ufer aber langsam, aber sicher so ein bisschen aus den Augen. Fünf Punkte sind es zum Tabellen 17. für Rayo Vallecano. Und zwischen Villarreal und Rayo Vallecano, da hat sich ja Celta Vigo noch geschoben, die allerdings an diesem Wochenende dann auch nicht punkten konnten, sondern mit 1:2 bei Valladolid verloren haben.
Ja, auch da, das mangelnde Selbstvertrauen und die schwache Defensive, das sind ja so zwei Ansatzpunkte. Vigo hat eine wirklich gute erste Hälfte gespielt, ist auch früh in Führung gegangen durch Sisto und hätte da auch nachlegen können. Aber das passierte nicht und dann, wie es kommen musste, zweite Hälfte ein ganz anderes Spiel, Valladolid auf einmal mit viel Trieb, waren richtig gut nach vorne, haben Druck gemacht, und ja, Vigo schwamm dann und kassierte dann das 1:1, geriet dann immer mehr ins Schwimmen, dann folgte das 2:1 und dann war es komplett durch. Vigo konnte sich überhaupt nicht mehr aufraffen, zu einem Überfluss dann auch noch Winterneuzugang und Innenverteidiger Wesley Hood mit der gelb-roten Karte, also noch ein Spieler wieder verloren, der eigentlich hätte wichtig sein können. Also da läuft momentan so viel falsch und das fängt natürlich irgendwo auch in den Köpfen an. Und ich wage schon auch die Vermutung, dass das was damit zu tun hat, dass ihr Talisman und Anführer Iago Aspas derzeit fehlt. Seine Tore fehlen, aber auch eben er als Führungsspieler fehlt da und ohne ihn scheint da echt wenig zu laufen, obwohl man ja eigentlich über eine ziemlich gute Mannschaft verfügt. Gerade offensiv ist man ja trotzdem mit Maxi Gomez, mit Sisto, mit Buffal. Ja, da ist man eigentlich gut besetzt und sollte da auch eigentlich zu mehr imstande sein, aber es läuft einfach nicht und Trainer Cardoso scheint auch keine Lösung zu finden. Vielleicht sollte man da auch über einen gewissen Trainerwechsel mal nachdenken. Da hat man sich zuletzt, glaube ich, mit Cardoso und davor auch mit Berisso zweimal ein bisschen vertan. Da, glaube ich, besteht durchaus Bedarf.
Wie siehst du die Prognose oder wie ist die Prognose bei Aspas? Wann kann der wieder zurückkommen? Wie lange müssen sie noch auf ihn verzichten?
Es ist schwierig. Also ich habe da zumindest noch keine Prognose gehört. Es handelt sich um eine Wadenverletzung. Mehr wurde mir da jetzt nicht zugetragen. Schwer abzusehen. Aber für gewöhnlich dauert sowas ja nicht so wahnsinnig lange. Aber ja, ich kann da keine seriöse Prognose treffen. Für Vigo bleibt nur zu hoffen, dass er bald wieder da ist.
Auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, genau, damit das rettende Ufer nicht noch weiter entschwindet. Momentan sind es für Vigo 2 Punkte Rückstand auf Rayo Vallecano. Aber wir haben es ja gesagt, die haben momentan Lauf. Da kann natürlich dann in den nächsten Wochen vielleicht noch ein bisschen was passieren. Wir gucken auf weitere Ergebnisse der spanischen Liga an diesem Wochenende. Levante gegen Eibar 2:2. Valladolid schlägt Celta Vigo mit 2:1. Das haben wir eben gehört. Bilbao gewinnt gegen Betis mit 1:0. Und Real Sociedad spielt 0:0 gegen Huesca. Immerhin mal ein Bückchen für Huesca.
Ja, freut mich auch. 0 gehalten gegen eigentlich ganz guten Gegner. Ja gut, der Punkt bringt sie jetzt nicht wahnsinnig weit voran in der Tabelle. Ja, sind es einfach noch 11 Punkte bis zum rettenden Ufer. Ich glaube, da wird auf Sicht auch nicht viel gehen. Aber für den kleinen Verein freut es einem, finde ich, immer, wenn sie mal was holen. Also ich glaube, ein Punkt bei Sociedad ist schon ganz in Ordnung.
Unter der Woche geht es jetzt weiter mit der Copa del Rey. Den Viertelfinal-Rückspiel in Barcelona, das hast du vorhin schon gesagt, trifft auf Sevilla. Und in der nächsten Woche muss Barcelona dann gegen Valencia ran. Aus deiner Sicht, weil auch Valencia ja jetzt seit 3 Spielen nicht mehr verloren hat, die letzten beide gewonnen hat, eine Möglichkeit, den Top-Favoriten, den Tabellenführer ein bisschen zu ärgern und diese Siegesserie dann bei 8 auch zu belassen?
Ja, also zum einen natürlich Barcelona im Camp Nou immer schwer zu besiegen. Da sind sie immer im Vorteil. Aber sie müssen ohne Busquets auskommen, der ist gelb gesperrt. Dazu das ja nicht einfache Spiel gegen Sevilla unter der Woche. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch ordentlich Kraft kosten wird, gerade weil man 2-0 Rückstand hinterherlaufen muss. Und Valencia ist eine Mannschaft, die schon gezeigt hat, dass sie Barcelona auch auf jeden Fall ärgern können, gerade in der letzten Saison. Wenn ich da an das Hinspiel denke, dass da 1-1 ausgegangen ist, da haben sie sich wirklich ein tolles Duell geliefert und das war sehr, sehr niveauvoll, die Veranstaltung. Also ich könnte mir vorstellen, dass es wieder in eine ähnliche Richtung geht. Valencia hat ja im Grunde auch eine relativ ähnliche Mannschaft wie in der letzten Saison und hat jetzt auch wieder ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Also da muss Barcelona auf jeden Fall schon einen guten Tag haben, um das, um die Siegesserie aufrechtzuerhalten. Also ich werde es mir auf jeden Fall angucken und ich kann es eigentlich nur allen Zuhörern empfehlen, das auch zu tun.
Definitiv, mach das, guck da auf jeden Fall rein. Betis gegen Atletico, das verspricht allerdings auch so ein bisschen Spannung, auch wenn die Serie bei Betis momentan ja nicht so ganz besonders ist, aber Atletico, die haben ja ein bisschen was zu verlieren, die wollen ja unbedingt dranbleiben an Barcelona, also stehen sie eigentlich in jedem Spiel jetzt auch unter Zugzwang.
Ja, auf jeden Fall, also sie stehen schon unter Druck, zudem wollen sie natürlich auch gerne Real Madrid hinter sich lassen. Also sie sind Jäger und Gejagter. Natürlich gilt der Hauptfokus erstmal noch irgendwo im Titelkampf drin zu sein, aber das machen sie derzeit ziemlich gut, haben sich jetzt ja auch noch mit Morata verstärkt, also auch noch eine interessante Personalie. Aber ein Auswärtsspiel bei Betis ist auch nicht allzu leicht. Betis hat ja zum Beispiel auch Barcelona geärgert, also sie können auch gegen die Großen bestehen, aber sie sind einfach derart wechselhaft und in ihrem Spiel ja auch sehr riskant. Sie versuchen ja auch schon immer viel mit dem Ball zu spielen, sind da in der Spielanlage ja nicht so unähnlich dem, was Barcelona tut. Es könnte auch auf jeden Fall ein interessantes Spiel werden, aber ich glaube, dass das Atletico da schon bestehen wird, weil Betis eigentlich von ihrer Ausrichtung ganz gut zum Spiel von Atletico passt.
Dann machen wir noch eine kurze Pause hier bei 90 Plus on Air auf meinsportpodcast.de und danach wenden wir uns noch ein paar Transfers zu. Christoph hatte ja schon angesprochen, Morata jetzt bei Atletico. Das eine der Personalrochaden, über die wir gleich noch sprechen wollen.
meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. 90 Plus on Air. Matchday. 5 Fragen zu den Top-Ligen in Europa. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
90 Plus on Air auf meinsportpodcast.de. Wir wenden uns noch dem Transfergeschehen aktuell in Spanien zu. Da hat sich ja ein bisschen was getan. In die spanische Liga kommt ja ein bisschen frisches Blut. Wir haben eben über Atletico und Alvaro Morata schon gesprochen. Der kommt von Chelsea, wird ausgeliehen. Für 18 Monate, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere. Was sagst du zu der Verpflichtung von Atletico?
Finde ich sehr interessant. Ich traue es auch durchaus Simeone zu, dass er Morata wieder das Selbstvertrauen gibt, was er braucht, um dann eben auch zu treffen. Morata ist ja auch ein kopfballstarker Spieler, was er gerade in den Anfangsmonaten bei Chelsea eindrucksvoll nachgewiesen hat. Und ich glaube, da könnte es einen ganz guten Fit geben. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass der Transfer sich auf jeden Fall auszahlt. Die Frage ist nur, wie schnell er wieder die breite Brust bekommt, die er braucht, weil er ja eben auch ein Spieler ist, der sehr, sehr abhängig ist von seinem Selbstvertrauen, was natürlich auch für viele Stürmer gilt, aber insbesondere eben auch für Morata.
Ist ja im Prinzip ein Eigengewächs von Atletico, wurde da in der Jugend ausgebildet, spielte da zumindest 4 Jahre lang. Später spielte er ja auch für Real. Wie wird er denn gesehen bei Atletico Madrid?
Ich glaube, so wie ich es vernommen habe und so wie es Atletico auch immer wieder promoted hat, wird so ein bisschen diese Rückkehrergeschichte irgendwo gespielt. Finde ich auch nachvollziehbar. Man kann ja nicht sagen, dass er jetzt Real Madrid-Spieler durch und durch ist, wenn er eigentlich aus der Nachwuchsakademie von Atletico kommt. Und sowas gab es ja auch schon mehrfach. Also zum Beispiel auch bei José Reyes, der ja auch bei Real Madrid gespielt hat, bevor er bei Atletico gespielt hat. Also ich glaube, das ist nicht so das wahnsinnige Thema. Und da tun sie natürlich gut daran, auch eben diese Rückkehrergeschichte zu bedienen, um dann auch die Fans emotional irgendwie dazu bekommen, ihn zu mögen. Und ich glaube, das ist schon auch ein gemachtes Nest.
Mal gucken, wie er dann einschlägt und ob er dann das Torekonto von Atletico ein bisschen aufbessern kann. Das werden wir natürlich verfolgen. Barcelona, der Tabellenführer, auch der hat zugeschlagen. Frenkie de Jong auf der Außenverteidigerposition sich verstärkt mit dem Mann von Ajax und Kevin Prinz Boateng geholt. Das war eine Verpflichtung, die ziemlich viele überrascht hat.
Ja, Boateng habe ich auch lange Zeit nicht kommen sehen. waren ja auch viele Namen im Gespräch bei Barcelona auf der Stürmerposition, unter anderem eben auch Morata. Aber dann hieß es plötzlich, Boateng ist im Fokus und dann ging es ganz schnell und er war auch einmal da. Und dann stand er auch gleich gegen Sevilla in der Startelf. Da hat er noch keine großen Fußspuren hinterlassen können, konnte man aber auch wirklich nicht erwarten. Aber ich glaube, das ist schon ein ganz sinnvoller Transfer. Er kennt die Liga, er hat die Rolle bei Las Palmas seinerzeit auch wirklich sehr gut gespielt. Und er ist eben auch in gewissen Punkten sehr ähnlich wie Suarez. Er presst mit hoher Intensität, er ist clever, aber er ist jemand auch, der den Gegner extrem reizen kann, der genau weiß, wie er provozieren kann. Und ich glaube, das möchte Valverde auch. Und genau nach dem Spieler hat er gesucht. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass das ganz gut passt. In den ganz wichtigen Spielen wird es natürlich trotzdem weiterhin auf Luis Suarez hinauslaufen. Der ist einfach nicht zu ersetzen, weil er natürlich auch eine ganz andere Qualität noch hat. Aber das ist auf jeden Fall ein guter Backup, der in der Liga auf jeden Fall sehr, sehr wichtig sein wird. Weil Suarez kann einfach nicht alle Spiele spielen. Das sieht man ihm auch immer wieder an, dass er in gewissen Phasen einfach ein bisschen schlapp ist.
Auch Real Madrid hat sich verstärkt mit Brahim Diaz von Manchester City, ein spanisches Mittelfeldtalent, 19 Jahre alt, hat auch gleich einen langfristigen Vertrag bis 2025 bekommen. Das ist eine Investition in die Zukunft. Oder glaubt man bei Real, dass er jetzt auch schon helfen kann? Eigentlich war ja auch das Mittelfeld nicht unbedingt die Baustelle bei Real aktuell.
Also ich glaube auch, dass es eher für die mittelfristige und langfristige Zukunft gedacht ist. Man hat jetzt schon ein paar Minuten schnuppern dürfen, aber ist jetzt auch noch nicht, glaube ich, eingeplant als Stammspieler. Da haben andere Leute klar die Nase vorn, aber dann für den Neuaufbau, der ja im Sommer dann wirklich groß beginnen soll, ist er auf jeden Fall eine Personalie, die ja interessant sein wird. Guardiola wollte ihn ja auch eigentlich gerne behalten bei Manchester City, was ja schon mal dafür spricht, dass er auf jeden Fall die nötige Qualität mitbringt. Aber ich glaube, da will man ihn auf jeden Fall behutsam aufbauen. Das, was ja auch eigentlich der Plan war für Vinicius Junior, da konnte ja auch niemand damit rechnen, dass es so schnell gehen würde. Aber das ist auf jeden Fall ein Mann, den man im Auge behalten sollte, aber vielleicht noch nicht unbedingt jetzt für die Rückrunde.
Also haben wir natürlich dann auch hier bei 90 Plus und R auf meinsportpodcast.de im Blick. Was würdest du noch aus dieser Transferperiode für weitere Transfers in La Liga hervorheben? Wer sticht dir da noch ins Auge und von wem würdest du sagen, wow, wird bestimmt in der Rückrunde beziehungsweise jetzt im Rest der Saison noch eine Rolle spielen?
Also wer mir ins Auge gestochen ist, so ein bisschen, ist der Herr Wu Lei. Torschützenkönig der chinesischen Liga in der letzten Saison gewesen. Finde ich, ist ein sehr interessanter Transfer. Er ist zu Espanyol gewechselt, wurde erst gestern bekannt, ist derzeit noch an der Schulter verletzt, also ist die Frage, wie schnell er einsteigen kann. Aber in China hat er zumindest nachgewiesen, dass er weiß, wo das Tor steht. Und jetzt ist die Frage, ob er das Ganze auch nach Spanien transferieren kann. Bisher gab es da ja immer große Zweifel über die Wettbewerbsfähigkeit der chinesischen Liga. Von daher kann es auch sein, dass es sich hier nur um Marketing-Gag handelt. Espanyol ist ja auch in chinesischer Hand. Und von daher finde ich, ist dieser Transfer enorm spannend, einfach auch vor diesem Hintergrund der Chinese Super League. Aber jetzt nicht unbedingt in sportlicher Hinsicht. In sportlicher Hinsicht würde ich auf jeden Fall noch Martin Braithwaite hervorheben. Den hat sich Leganés geholt, haben ihn ausgeliehen aus der englischen zweiten Liga von Middlesbrough. Der hat ja schon auch gegen Real Madrid nachgewiesen, dass er sehr gefährlich ist, auch im Pokal nachgewiesen, dass er wirklich ein spannender Spieler ist mit enorm viel Tempo, der sehr, sehr gut fürs Konterspiel geeignet ist. Also der hat schon gute Fußspuren jetzt in Spanien hinterlassen und ist, glaube ich, ein Mann, der da ja für einige Tore sorgen kann. Den sollte man im Auge behalten.
Das werden wir, wie gesagt, tun hier bei 90 Plus und R auf meinsportpodcast.de. Die spanische Liga weiterhin bei uns natürlich im Saisonverlauf Thema. Wir gucken genau hin auf das, was Messi und Co. da machen und was natürlich auch die Neuzugänge machen. Kevin Pizarro, Boateng, natürlich einer von denen, die wir auch dann noch im Blick haben werden. Christoph Albers und Malte Asmus waren das mit der Analyse des 21. Spieltags der La Liga in Spanien. Christoph, vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de.
Hallo, hier ist Benny Hövedes.
Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajakpaddeln.
Hallo, ich bin Arthur Abraham, ich bin Boxweltmeister.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.